Guten Morgen denen von euch, die gerade erst aufgestanden sind. Guten Nachmittag allen anderen. Willkommen in diesem neuen Jahr 2025. Seid ihr gut reingekommen? Alle Neujahrsvorsätze sind gefasst. Die ersten sind schon wieder über Bord geworfen. Und ja, schön, dass ihr da seid. Eine gute Entscheidung habt ihr auf jeden Fall dieses Jahr schon getroffen, dass ihr hier seid. Auch liebe Livestreamer, natürlich schön, dass ihr dabei seid. Für mich hat das Jahr sehr gut begonnen. Und ich muss sagen, es geht auch ganz gut weiter. Ich darf im Januar 3-mal über einen meiner Standard-Bibelverse was erzählen. Und ich rate euch, alle 3-mal dabei zu sein, denn das wird jedes Mal ein bisschen anders, ein bisschen anderen Schwerpunkt haben. Das ist wie mit so Fußballaufklebern oder beim Quartett. Ihr könnt in diesem Januar LOLs Inputs zur Jahreslosung sammeln. Seid ihr bereit? Heute gebe ich mal vor der Predigt nicht nur einen Sicherheitshinweis, nein, ich predige über den Sicherheitshinweis. Die Jahreslosung dieses Jahr ist nämlich, prüfet alles, behaltet das Gute. Und wie immer empfehle ich euch, das auch auf alles, was ich so erzähle, anzuwenden, denn ich, im Gegensatz zu Gott, bin nun mal leider oder vielleicht auch glücklicherweise nicht allwissend und nicht unfehlbar. Seit mindestens 1,5 Jahren wiederhole ich diesen Vers gefühlt ständig. Und heute ist er endlich dran. Kann das Jahr besser losgehen? Wenn ihr den Vers in euren Bibeln sucht, dann findet ihr den im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21. Der 1. Thessalonicher Brief ist das wahrscheinlich älteste uns erhaltene christliche Schriftstück. Deutlich älter als die Evangelien. Älter als alle anderen Briefe. Geschrieben hat ihn Paulus entweder 50 oder 51 nach Christus, während er in Korinth arbeitet. Die Gemeinde in Thessaloniki ist zu dem Zeitpunkt etwa 1 Jahr alt. Thessaloniki ist eine Stadt, die auf dem Weg zwischen Rom und Byzanz, später Konstantinopel, heute Istanbul, liegt. Also auf der Handelsroute zwischen der Hauptstadt des Römischen Reiches und der Stadt, die später die Hauptstadt des Oströmischen Reiches werden sollte. Sie hat einen Hafen und von hier aus konnte man in der Zeit von Paulus der Balkanstraße folgen in den Norden. Sie ist also ein Knotenpunkt des Handels in ihrer Zeit. Das führt dazu, dass wir es hier mit einer Stadt zu tun haben, in der Menschen jeder Herkunft und jeder Religion zu Hause sind oder vorbeikommen. Paulus besucht sie, wie gesagt, wahrscheinlich 1 Jahr, bevor er den 1. Thessalonicher Brief schreibt. Einige Wochen hält er sich mit seinen Mitarbeitenden auf und erzählt den Menschen von Jesus. Und als er weiterzieht, hat sich eine Gemeinde gegründet, die hauptsächlich aus Heidenchristen besteht. Obwohl anzunehmen ist, dass zumindest einige der neuen Christen bereits vorher ein gewisses Interesse an diesem jüdischen Gott hatten, da waren sie doch überwiegend heidnisch geprägt, von heidnischen Göttervorstellungen, von heidnischen Festen und Traditionen. Und natürlich von der griechischen Philosophie, die wir bis heute, obwohl wir es nicht immer merken, deutlich im Christentum spüren. Als Paulus den Brief schreibt, weiß er, dass die Gemeinde sehr bedrängt wird. Sowohl von jüdischer Seite als auch von heidnischer Seite. Die jungen Christen haben sehr, 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 sehr wenig, an das sie sich halten können. Was ihnen irgendwie diesen Glauben erklären kann, den sie da haben. Es gibt noch kein Neues Testament. Keine Evangelien, die von dem Leben und vom Lehren Jesu Christi erzählen. Es gibt noch keine Beschlüsse oder Traditionen, an die man sich halten könnte, keine festgelegten christlichen Feste, nur die jüdischen. Und damit kennen die Heidenchristen sich nicht besonders gut aus. Oder sie dürfen nicht teilnehmen. Es gibt keine Präzedenzfälle, kein "das haben wir schon immer so gemacht", kein Pastor mit theologischer Ausbildung. Wie denn auch? Keiner hat überhaupt jemals irgendwelche christliche Theologie verschriftlicht. Die Heidenchristen aus Thessaloniki haben wahrscheinlich nicht einmal die Tora und die Prophetentexte, die wir heute im Ersten oder im Alten Testament finden. Die kannten sie einfach nicht besonders gut. Die Judenchristen in Jerusalem, die hatten wenigstens das. Aber in Thessaloniki gibt es nichts. Überhaupt nichts. außer wenige Wochen Predigt von Paulus und seinen Mitarbeitenden. Stellt euch das mal vor. Diejenigen, die unter uns keine klassischen Gemeindekinder sind, die können das vielleicht noch so ein bisschen nachfühlen, aber selbst wir, wenn wir hier in Deutschland geboren worden sind, dann sind wir aufgewachsen mit 2000 Jahre christlicher Tradition im Hintergrund, selbst wenn es uns nicht bewusst war. Macht mal die Augen zu und stellt euch vor, ihr wisst nichts von einem liebenden, einzigen Gott. Ihr seid aufgewachsen im Glauben an viele Götter. Vielleicht wohnen sie in Büschen und Bäumen, vielleicht sind sie in der Sonne und dem Mond oder wohnen auf einem Berg, aber sie sind launisch und irgendwie unberechenbar und ihr müsst immer hoffen, sie nicht zu verärgern. Also habt ihr schon immer diesen oder jenen Tempel besucht, die Festtage von diesem oder jenem Kult gehalten. Das sind Götter, denen eure Familien seit Jahrhunderten folgen, von denen ihr als Kinder Geschichten gehört habt. Das sind die Traditionen, bei denen ihr zu Hause wart. Und ja, ihr habt schon mal irgendwann gehört, dass es da diesen Kult aus Israel gibt, der sagt, dass es nur einen wahren Gott gibt und sich weigert, irgendetwas anderes anzuerkennen. Und ihr fandet das ganz spannend. Seid da mal vorbeigegangen bei denen, habt ein paar Fragen gestellt. Und irgendwann kam dann da dieser Typ, klein, nicht besonders redegewandt, Paulus heißt er, und der hat euch von einem Menschen namens Jesus erzählt. Von einem Gott, der am Kreuz gestorben ist aus Liebe zu seinen Menschen, besonders zu denen, die irgendwie nicht so ganz richtig dazugehören. Und der dann auferstanden ist und will, dass du ihm alleine folgst. Ein Gott, der stärker ist als alles andere. Stärker als der Tod sogar. Du glaubst das. Begegnest diesem Gott. Bekehrst dich. Paulus zieht weiter und du und die anderen, die sich bekehrt haben, ihr trefft euch weiter, verehrt ihn, diesen Gott, diesen Jesus. Ihr trefft euch in deinem Wohnzimmer. Ihr esst zusammen. Ihr erzählt untereinander immer wieder von dem, was Paulus über Jesus gesagt hat und von dem, was euch von diesem jüdischen Gott erzählt wurde. Es ist nicht viel. Ihr habt mehr Fragen als Antworten. Wie ist das mit dem Schweinefleisch? Welche Feste feiern wir? Was ist mit den Traditionen, die wir kennen, seit wir Kinder sind? Was dürfen wir? Und was wird diesen fremden Gott verärgern? Ihr kommt aus unterschiedlichen Kulten. Jeder hält etwas anderes für selbstverständlich. Jeder hat andere Bedürfnisse. Eure Familien, die nicht bekehrt sind, setzen euch unter Druck. Ihr werdet verfolgt. Eigentlich spricht alles dafür, diesen Glauben aufzugeben. Aber ihr haltet fest, denn dieser Jesus, dieser Gott, der sich für euch interessiert, egal wie ihr vorher am Rand standet, und der stärker als der Tod ist, der ist was Besonderes. Und zum Glück seid ihr nicht alleine. Der Geist Gottes ist bei euch. Das habt ihr erlebt. Es gibt einige unter euch, die sind prophetisch begabt. Die haben Antworten auf eure Fragen. Nur, die widersprechen sich manchmal. Und irgendwie ist das auch alles unheimlich. Und ihr wisst nicht so richtig, wie ihr damit umgehen sollt. Und manches stellt sich auch einfach als Quatsch heraus. Das ist irgendwie nicht so richtig greifbar und zuverlässig. Was ist denn dieser Gott? Was ist nur Einbildung? Wo will sich nur einfach jemand wichtig machen oder seine Meinung durchsetzen? Wie unterscheiden wir das, fragt ihr euch. Ihr könnt jetzt die Augen wieder aufmachen. Ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, die Unsicherheit dieser ersten Christen in Thessaloniki, in die Paulus hier hineinschreibt. Prüft alles, das Gute behaltet. Ich weiß nicht, ob ihr noch im Ohr habt, was Mattes letzte Woche über den Geist Gottes gesagt hat. Letzte Woche, das war vor ein paar Tagen. Ich zitiere, der weht, wo er will. Und das führt natürlich zu Spannungen. Wenn ein Geist weht, wo er will, dann ist man sich vielleicht nicht immer einig, wo er weht, wann er weht und wie er zu wehen hat. Das gilt natürlich auch hier in Thessaloniki. In Korinth, wo die Gemeinde lag, an die die Jahreslosung aus dem letzten Jahr geschrieben wurde, da war man sehr fokussiert auf diesen Geist. So sehr, dass Paulus in seinem Brief dazu anhalten musste, damit vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu sein. Die Gemeinde in Thessaloniki scheint das genaue Gegenteil davon zu sein. Hier scheint man fast Angst davor zu haben, vor diesem Geist. Und vor allem vor der Gabe der Prophetie. So dass Paulus hier schreibt, den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles, behaltet das Gute. Wenn man sich anschaut, vor welchem Hintergrund das Wort Prophet steht, wenn Paulus es benutzt, dann muss man ins Erste Testament schauen, zu den jüdischen Propheten. Und dann fällt auf, das sind die Warner. Die, die auf das aktuelle religiöse Leben schauen und sagen, Leute, so geht's nicht weiter. Diejenigen, die von Gott neue Wege, neue Ideen, neue Einsichten geschenkt bekommen, um das Aktuelle zu sehen und zu trennen zwischen, das ist von Gott und unabdinglich wichtig, und das ist Tradition, die sich eingeschleift hat, die vielleicht auch mal gepasst hat, aber jetzt geändert werden müsste. Eins haben diese Propheten alle gemeinsam. Sie sind fähig, das Wesentliche zu sehen, und das ist eine einzige Nachricht. Gott ist Herr. Und unter diesem Fokus können sie durch alle Umstände hinweg Dinge neu denken. Das ist, was Paulus an die Christen in Thessaloniki schreibt, wenn er ihnen rät, wie sie mit der Prophetie in ihren eigenen Reihen umgehen sollen. Und schlussendlich mit all ihren Fragen. Schaut, ob es dem Grundsatz folgt, Gott ist Herr. Schaut, ob es passt zu diesem Gott, der stärker ist als alles und euch so sehr geliebt hat, dass er in Jesus geboren, gestorben und auferstanden ist. Es ist ein riesiges Zugeständnis, das Paulus den Christen in Thessaloniki hier macht. Die sind ja vollkommen ahnungslos. Ein riesiges Vertrauen, das er dem Geist in ihnen entgegenbringt, zu unterscheiden, was gut ist und was nicht. Wenn ich zurückdenke an meine eigene Bekehrung und mein erstes Jahr als Christ, dann weiß ich nicht, ob ich mir selber dieses Zugeständnis gemacht hätte. Andere Christen haben es damals sicherlich nicht. Ich erinnere mich an viele, die mir genau sagen konnten, was richtig und was falsch war. Und das auch vehement getan haben. Erst gegen Ende meines ersten Jahres als Christ gab es da einen Pastor, der gelehrt hat, das Selberdenken, selber lernen, das Gute vom Nichtguten zu unterscheiden, wichtig ist und überhaupt möglich, auch für einen Anfänger, wie ich es damals war. Auch für die ersten Christen in Thessaloniki. Es ist eine Grundlage in meinem persönlichen Glauben geworden. Ja, Menschen, die schon länger Christen sind und Menschen, die sich eingehend mit der Bibel, mit Theologie, mit christlicher Philosophie beschäftigt haben, die haben mehr Wissen, mehr Erfahrung. Und es ist wichtig, dass wir uns immer gegenseitig abgleichen und uns immer wieder gegenseitig und selbst hinterfragen, weil wir Menschen sind und Fehler machen. Deswegen schreibt Paulus ja auch seinen Brief an die Gemeinde in Thessaloniki, die auf einige von ihren Fragen antwortet. Aber grundsätzlich hat jeder Christ, egal wie jung oder alt, wie gebildet oder ungebildet, egal ob vor 5 Minuten bekehrt oder seit 50 Jahren dabei, dieselbe Fähigkeit und dasselbe Recht, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Lasst euch das von niemandem nehmen. Nicht von irgendeinem Predigenden, nicht von irgendjemandem, der es gut mit euch meint, nicht von Traditionen und nicht von irgendwelchen neuen Ideen. All das kann und sollte man in Betracht ziehen, aber am Ende seid ihr es, die geleitet und beraten vom Heiligen Geist Entscheidungen treffen und Standpunkte entwickeln müssen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Das ist auch etwas, was ich persönlich mit diesem Jahresvers verbinde. Prüft aber alles, das Gute behaltet, das ist nichts, was abgeschlossen ist. Manchmal war es für eine bestimmte Zeit gut. Traktate verteilen zum Beispiel. Heute haben viele von uns eher negative Assoziationen damit. Es ist irgendwie cringe, wie die jungen Leute sagen. Es fühlt sich halt irgendwie falsch an. Und wir wissen, dass nur wenige Leute lesen, was wir ihnen da in die Hand drücken. Und gerade die Jüngeren schmeißen es halt einfach weg. Wer aber unseren letzten Schwarzbrot-Podcast gehört hat, der erinnert sich vielleicht, dass Rainer erzählt hat, dass damals, zur Zeit von unseren baptistischen Gründervätern, Traktate der Renner waren. Und zwar, weil da die Informationen herkamen für die Menschen. So hat man sie erreicht. Heute muss man dafür auf Insta posten. Wenn wir also alles prüfen und das Gute behalten, merken wir, dass sich hier etwas verändert hat. Und das ist okay. Ob wir Papierchen drucken oder Online-Posts absetzen, das ist nicht die Frage. Das Entscheidende ist der Inhalt. Gott ist Herr. Er liebt euch so sehr, dass er Mensch geworden ist. Geboren, gestorben und auferstanden. Für euch. Und manchmal stellen wir auch irgendwann fest, dass wir uns irgendwie geirrt haben. Wir bekommen neue Informationen, erleben neue Dinge und müssen dann irgendwann zugeben, das, was ich schon immer dachte, das stimmt vielleicht so gar nicht. Das ist bitter. Das ist mir auch schon passiert und ich gehe davon aus, das wird mir auch noch passieren. Und ja, ich bin halt ein Mensch und Irren ist menschlich. Aber das Zugeben und Meinungen und Verhaltensweisen ändern, das ist keine Schande. Es ist kein Versagen, sich geirrt zu haben. Viel schlimmer wäre es doch, weiter auf seinem Irrtum zu beharren und zu versuchen, ihn mit allen Mitteln zur Wahrheit zu machen und auf dem Weg vielleicht noch andere mitzureißen oder zu verletzen. Auch die ganz Großen des Glaubens, von denen die Bibel erzählt, die machen Fehler. Mose mit seiner Arroganz, als er ein Wunder Gottes für sich beansprucht. Petrus, dem gegenüber Gott erst ein richtiges Machtwort sprechen muss, bevor der mal checkt, dass es nicht mehr darauf ankommt, die Speisegebote so genau zu halten. Prüfet aber alles, beinhaltet auch das, eine Offenheit für neue Informationen. In meinen Vorbereitungen für diese Predigt habe ich folgenden Satz gelesen. Glaube ist ein Weg, kein Standpunkt. Der Unterschied ist, dass wir unsere Perspektive von einem Standpunkt aus immer gleich bleibt. Egal, wie lange wir auf etwas schauen. Wenn wir auf einem Weg sind, dann ändert sich unser Blickwinkel ständig. Und wir können viel mehr immer wieder neu sehen und einschätzen. Ihr Lieben, das ist wirklich keine einfache Aufgabe, die uns hier die Jahreslosung stellt. Aber ich bin trotzdem froh darüber, dass sie über dem Jahr 2025 steht. Das wird kein einfaches Jahr. Nicht für die Welt und auch nicht für diese Gemeinde. Ihr wisst, wir sind in einem Weiterentwicklungsprozess. Ich glaube, dieses Jahr wird dafür sehr, 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 sehr wichtig. Wir werden viele Dinge, die uns und diese Gemeinde ausmachen, prüfen. Und wir werden das Gute behalten. Wir werden viele neue Ideen und Ansichten prüfen. Und wir werden das Gute behalten. Wir werden es zumindest versuchen, in all unserer Menschlichkeit und mit all unseren Fehlern. Und wir brauchen jeden Einzelnen von uns dafür. Wir brauchen die Neudenker, wir brauchen die Bewahrer, wir brauchen die Alten und die Jungen, wir brauchen die Denker, die Macher, die Beter, die Ideengeber. Und vor allem den Geist Gottes, der in uns allen lebt. Ihr Lieben, einfach wird es nicht. Und manches wird schief gehen. Aber mit Gottes Hilfe wird vieles noch viel, viel besser, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Ein letzter kurzer Gedanke. Ich habe einen Großteil meines Lebens Theater gespielt. Unter anderem auch Improvisationstheater. Und da gibt es eine simple Regel. Egal, was einem gegeben wird, man antwortet mit Ja und. Nicht mit Ja, aber und schon gar nicht mit Nein. Das funktioniert im echten Leben nicht immer. Aber trotzdem gibt es auch im echten Leben so eine positive Grundhaltung, die man einnehmen kann. Kennt ihr das, wenn man richtig schlecht gelaunt ist und die Menschen sind alle drauf aus, einen zu nerven und im Weg zu stehen? Ich kenne das gut. Jedes Wort, jeder Blick wird misstrauisch aufgefasst. Vielleicht will mir ja irgendjemand was wegnehmen. oder sonst irgendwie was Böses. Ich würde mir wünschen, dass wir genauso nicht an dieses Jahr herantreten. Dass wir genauso nicht aneinander herantreten. Lasst uns den Pessimismus und die Angst, in die man so leicht reinrutscht, streichen. Wir haben einen Gott der Liebe. Wir haben einen Gott des Neuanfangs. Wir haben Grund zu hoffen. Und das kann man trainieren. Wenn jemand einen Vorschlag macht oder etwas zu euch sagt, wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert, was ihr euch eigentlich gar nicht so vorgestellt hattet, dann versucht in eurem Kopf mal eine Ja-und-Haltung einzunehmen. Geht mit einem Lächeln darauf zu und versucht euch zumindest mal darauf einzulassen, dass euer Gegenüber euch vermutlich nicht schaden oder euch ärgern möchte. Das heißt nicht, dass ihr allem zustimmen sollt, aber nehmt euch zumindest mal einen Moment, um ernsthaft darüber nachzudenken, offen und ohne Vorurteil. Lasst euch darauf ein, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Alles nach einem Maßstab, der wirklich zählt. Gott ist Herr. Er hat uns so sehr geliebt, dass er Mensch geworden ist. Geboren, gestorben und auferstanden. Für uns. Und noch einmal sage ich euch, Gott ist Herr. Amen.